herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Rentner sind arm, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Die meisten Arbeitslosen können nicht arbeiten. Sätze wie diese prägen seit Jahrzehnten die Politik und führen an Lösungen für die Probleme des Landes vorbei. Das ist die Meinung von Nicolas Blome, Journalist, Kommentator, Autor und Politikchef der RTL-Gruppe. Und was er aktuell denkt über die neue Regierung, die Welt und falsche Glaubenssätze, darüber reden wir. Herzlich willkommen, Nicolas Blome. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke schön.
Premiere heute bei uns, bei Das.
Ja, ist so. Rotes Sofa.
Freut uns sehr. Und wir haben uns gefragt, wenn jemand wie Sie so in der Politik zu Hause ist und natürlich jeden Tag Schlagzeilen vielleicht macht, aber vor allem auch liest, was war für heute die Schlagzeile für Sie?
Für heute in den Tag oder aus dem Tag raus?
Nee, das ist natürlich noch ein zweiter.
Ja, es ist auf eine Art, irgendwann kann man es schon beinahe nicht mehr hören, aber es ist natürlich immer wieder Donald Trump, ehrlich gesagt. Mhm. Die Koalition ist so ein bisschen in den Schatten der Ostertage gegangen und jetzt rumort das so vor sich hin. Aber Donald Trump, Angriff auf die Wissenschaft, Angriff auf alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Man steht davor und kann es nicht fassen. Also ich kann es nicht fassen. Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht ist der Mann einfach krank. Aber das ist auch keine wirkliche Erklärung und aus der Ferne auch keine gute Diagnose. Aber das ist das Einzige, woran ich mich im Moment festhalte. Das kann doch alles nicht wahr sein.
Gucken Sie denn auch jeden Tag hin? Hören Sie jeden Tag hin? Ja, oder klar. Merken Sie, dass schon so eine Ermüdung einsetzt bei Ihnen, weil Sie denken, jeden Tag haut er was raus, dann nimmt er es teilweise ja auch sofort wieder zurück oder Tage später. Wie ernst muss man das alles nehmen?
Ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen. Es wirkt vollkommen irre, also daher eben der Versuch, das so zu erklären. Und gleichzeitig hat es natürlich weltweit unfassbare Folgen für uns, bis in jedermanns Portemonnaie, bis in jedermanns Lebenswirklichkeit aller Zuschauer. Und insofern schaue ich da weiterhin total interessiert und neugierig und aber eben auch gebannt und ratlos zu. Also muss man vielleicht auch ab und zu mal zugeben, dass auch Journalisten dann irgendwann sagen müssen, vielleicht verstehe ich es in zwei Wochen, aber heute verstehe ich es einfach nicht.
Wo holen Sie sich Ihre Informationen eigentlich her? Lesen Sie noch klassisch die Zeitung? Rascheln Sie noch im Papier?
Oder ich raschle noch im Papier. Wir gucken natürlich tagsüber, weil das Tempo sich halt hochgradig beschleunigt hat im Laufe der Jahre. Auch viel auf Online-Dienste, also große Online-Portale der großen Marken. Ansonsten gehen sie viel telefonieren und treffen sich hier und da und versuchen sich so aus 1000 kleinen Splittern ein Bild zusammenzusetzen. Und wer das als erster sieht, der hat für den Tag gewonnen.
Sie sind ja auch schon lange im Politikgeschäft. Ich glaube, wenn man mal alles zusammenzählt, fast 30 Jahre. Haben Sie eigentlich von vielen Politikern auch die Nummern? Können man dann so direkt anrufen und Herr Lehnemann fragen, was ist denn da los? Warum wollen Sie denn nicht Minister werden?
Ja, habe ich. Ich weiß noch, dass ich 2019, ganz am Anfang 2019, muss mal irgendwas passiert sein, da war ich im Ausland. Muss irgendwas passiert, dass ganz viele Nummern auf den Markt kamen, plötzlich im Netz standen und ganz viele Politiker die Nummern wechselten daraufhin. Also gut verständlich. Daraufhin war mein Handy noch knapp die Hälfte wert nach der Operation. Inzwischen ist es wieder ganz gut gefüllt.
Die Regierungsbildung, Donald Trump, falsche Glaubenssätze. Politisch ist einiges los. Gut, dass er hier ist und die Dinge einordnen kann. Journalist und RTL-Politikchef Nicolas Blome. Annika Roes stellt sie vor.
Nicolas Blome. Die Politik ist sein Metier.
Schön, dass Sie dabei sind.
Immer am Puls der Zeit. Weltweite Kriege, Wirtschaft, Wehrpflicht, Klimakrise, Koalitionsbildung.
Bürgergeld, Rente, Steuern.
Dabei den Überblick behalten, sein Anspruch.
Losgefahren zum Deutschen Bundestag. Ich muss da mal nach dem Rechten schauen.
Populistisch. Politik einordnen, auch konfrontativ und unbequem.
Ein Streik, den keiner bemerkt, ist kein Streik, sondern ein Witz.
Sein Weg erst Henry Nannen Journalistenschule, dann die Welt, die Bild, der Spiegel. Und jetzt RTL und NTV.
Und damit gehen wir direkt live nach Berlin zu unserem Politikchef Nicolas Blome.
Beliebter Gast in Talkshows. Seine Meinung seit mehr als 30 Jahren geschätzt und gefragt. Von damals bis heute, Nicolas Blome ist und bleibt Herr über die Nachrichten.
Nicolas Blome, vielen Dank für diese Einordnung.
Ja, schön, was wir alles im Archiv finden, ne?
Oh je, das Archiv, ja, die Hölle.
Und vor allem Europa am Rohr würde heute schon gar kein junger Mensch mehr verstehen, ne? Warum man das so genannt hat, die Sendung am Rohr.
Ja, wählen Sie mal Europa.
Ich habe damals auch eine Sendung beim WDR moderiert, die hieß Bonn am Rohr. Ist ja auch schon Geschichte, ne?
Doppelt.
Herr über den Nachrichten hieß es gerade. Fühlt sich damit passend beschrieben?
Also ich glaube, niemand ist Herr der Nachrichten. Die machen sich schon selber, beziehungsweise die werden gemacht, aber nicht von uns, den Journalisten. Wir können sie uns anschauen, sie erkennen in ihrer Bedeutung, sie erklären, das ist das, woran mir am meisten liegt, was mir großen Spaß macht, komplizierte Sachen so lange hin und her zu drehen, so lange zu verknappen, verdichten, dass sie einfach schnell und gut verstehbar sind. Darum habe ich auch gerne für ein Boulevardblatt wie Bild gearbeitet, weil das, wenn Bild gut ist, genau die Arbeit ist, die man da machen kann.
Wie schwer ist es denn in diesen Zeiten, die ja so unsicher sind und so unordentlich auch wirken, also die Welt scheint völlig aus den Fugen, wie schwierig und herausfordernd ist es da für Sie, den Durchblick und auch den Überblick zu behalten?
Ich finde, es gibt zumindest in letzter Zeit, die Welt ist aus den Fugen, der Satz stammt von Angela Merkel, also es ist nicht ganz, ganz neu, aber wenn man so die letzten 5, 6, 7, vielleicht 10 Jahre nimmt, schon auch bei mir das Gefühl, es dreht sich immer schneller. Mhm. Und das liegt nicht nur daran, dass ich jetzt ein bisschen älter geworden bin und vielleicht ein bisschen langsamer, ich hoffe nicht. Es dreht sich immer schneller und es wird immer verwirrender. Es geschehen Dinge, die man zuvor nicht für möglich gehalten hat. Mhm. Also wer hätte gedacht, dass in einer Umfrage oder gar in einem Wahlergebnis in Ostdeutschland eine, naja, in Teilen bis dort dann richtig rechtsextreme Partei wie die AfD nah an die absolute Mehrheit kommt, vielleicht bei der nächsten Wahl die absolute Mehrheit der Mandate dort macht. Das hätte ich für ausgeschlossen gehalten, definitiv. Aber in der Verwirrung der Welt, beziehungsweise auch der Verwirrung der Geister manchmal, ist es eben doch möglich. Mhm. Und das zu erklären und nachzuhalten und zu versuchen, noch einen Grund drunter zu kriegen, glaube ich, das ist unsere Aufgabe. Also einen sicheren, verlässlichen Grund zu liefern, auf dem man weiter reden und auch streiten kann. Mhm. Denn Streit gehört schon dazu.
Apropos Streit, bei den Koalitionsverhandlungen, da hieß es ganz oft in den Zeitungen, in den Nachrichten, Streit, 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 anstatt zum Beispiel ringen um Ergebnisse oder debattieren. Wie wichtig ist eigentlich der richtige Ton auch bei Journalisten, der Presse, um nicht gleich, sag ich mal, wieder alles schlecht zu machen oder schlecht zu reden, obwohl es vielleicht einfach nur ein Prozess ist, der nötig ist?
Ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich glaube, zusehends wird darauf auch wieder geachtet. Eine Zeit lang schien ja auch, ist die Sprache, auch unsere Sprache, eher eskaliert, ist mit der eskalierenden Sprache im öffentlichen Raum mitgegangen. Ich glaube, dass wir das werden versuchen müssen, wieder ein bisschen zu beruhigen. Streit noch einmal muss sein. Ich finde Streit nicht negativ aufgeladen, weder als Wort noch als Ding. Nutzlosen Streit, der zu nichts führt, der um des Streites Willen geführt wird, das kann jeder nachvollziehen, das ist Schwachsinn, das führt zu nichts. Die alte Koalition ist auseinandergefallen, weil sie ihren Streit nicht mehr kontrolliert bekam. Und die neue Koalition wird, glaube ich, ganz stark auch daran gemessen werden, ob sie das hinkriegt. Also ob sie die notwendige Auseinandersetzung zwischen meinetwegen sogar weltanschaulichen Unterschieden, Steuern rauf, Steuern runter, Mindestlohn oder nicht so viel Mindestlohn, zivilisiert im Sinne einer großen Mehrheit zivilisiert hinkriegen.
Es gibt auf jeden Fall eine große Erwartung der Bürger. Und wir haben einfach mal nachgefragt, was wünschen Sie sich denn von der neuen Regierung?
Ich würde mir wünschen, dass die GroKo sich mehr für Artenschutz einsetzt und dass vor allen Dingen auch Maßnahmen für den Umweltschutz umgesetzt werden oder in den Koalitionsvertrag aufgenommen werden.
Vermögensteuer zum Beispiel, dass diese Reich-Arm-Grätsche nicht noch weiter aufgeht.
Ich hoffe, dass jetzt mit der neuen Koalition irgendwie Deutschland wieder ein bisschen mehr vereint werden kann in den Stimmen und ein bisschen mehr, mehr Einheit geschaffen werden kann zwischen den Menschen, dass die Gesellschaft nicht so gespalten wird.
Ja, und dann das Verhältnis zur AfD. Jetzt hat sich der Spahn auch schon dazu geäußert, dass man mit denen doch ein bisschen mehr zusammenarbeiten sollte. Ja, wie sich das entwickelt, wer weiß. Ne?
Man hat jetzt auch super viel gemacht, sag ich mal, auch für die Generation, die jetzt in 10 Jahren vielleicht in Rente geht. Aber ich finde, da sollte man vielleicht schon mal ein bisschen mehr in die Zukunft schauen und gucken, wie es auch für meine Generation auch irgendwie passt.
Weniger auf Lobbyisten hören und mehr auf die eigenen Kinder.
Ja, das ist bestimmt ein guter Rat. Machen Sie es. Sie haben 3 Kinder. Hören Sie auf Ihre Kinder?
Ja, aber nicht immer.
Würden die denn, wenn man sie fragen würde, Ähnliches sagen, was sie erwarten von der Koalition?
Ich glaube, die würden mit dem Klimaschutzaspekt auch sehr viel anfangen können und der Frage, tun wir da genug oder eben nicht? Was muss man mehr tun? Wir haben gerade von der Dürre, die sich anbahnt, gehört in dem Beitrag. Und ich glaube auch, dass gerade jüngeren Leuten ein bisschen bange wird vor der Polarisierung der Gesellschaft, die jetzt nicht, glaube ich zumindest nicht, noch bei weitem nicht, bundesweit in 2 gleich große Hälften spaltet, aber naja, wo sind wir jetzt? Bei 1/4, knapp 1/3 und dann der Rest. Das ist schon ein Graben, ja. Und das macht, glaube ich, auch jungen Leuten Angst, die mit diesem Graben ja noch viel, viel länger leben werden müssen als ich zum Beispiel.
Der Koalitionsvertrag ist dick, 146 Seiten sind es, glaube ich. Ich nehme an, Sie haben sie gelesen. Und was haben Sie gedacht? Haben Sie gedacht, damit kann es was werden? Oder denken Sie, die wichtigsten Fehler, der wichtigsten Felder fehlen? Was war Ihr Urteil?
Ich glaube, das kriegen Sie nicht auf eine Zeile. Da sind sehr gute Sachen drin, wo man sagen muss, das kann schnell wirken. Also zum Beispiel so eine Sonderabschreibungsgelegenheit, sehr technisch für Firmen. Das kann tatsächlich aber Wachstum auslösen. Und Wachstum, glaube ich, ist einer der ganz zentralen Punkte. Das hat was mit der Stimmung zu tun. Wenn man es aber hinkriegt, dass die Wirtschaft wieder investiert und also Wachstum kommt, die Arbeitslosigkeit ein bisschen sinkt, die ganz schön hoch geworden ist, so schleichend, dann dreht eben auch die Stimmung. Und das wäre dann fürs Große und Ganze gut. Und das ernährt sich dann quasi selbst und gegenseitig. Da finde ich, könnte was klappen, wenn man es für richtig findet, dass die Zahl der Asylsuchenden runtergehen soll, weiter runtergehen soll, steckt auch eine Menge drin. Dann sind da aber auch so Sachen drin wie die Fortschreibung der Rentenpolitik, einfach so. Und da werden, tut mir leid, auch meine Kinder, alle jungen Leute, ausgenommen wie die Weihnachtsgänse.
Sprechen wir auch gleich noch drüber, weil es auch Inhalt Ihres Buches ist, aber weil wir gerade dort Friedrich Merz und Klingbeil gesehen haben, die neuen Dudes-Freunde. Es gibt ja einige, die sagen, naja, also da hat sich die SPD trotz ihrer schwachen Ergebnisse oder ihres schwarzen Ergebnisses bei der Wahl gut durchgesetzt. Und jetzt wird schon von Marienkäfer-Koalition gesprochen, also viel Rot und ein paar schwarze Punkte. Wie beurteilen Sie das?
Hat Friedrich Merz im Interview mit uns zurückgewiesen. Nein, das wären dann zu wenig schwarze Punkte. Ich weiß nicht. Also klar, für 16 irgendwie viel Prozent, 7 Ministerien zu kriegen und eine ganze Menge im Koalitionsvertrag, das scheint viel auf den ersten Blick. Andererseits ist da jemand mit 28% Kanzler geworden. Das hätte man früher auch nicht wirklich gedacht. Und das Ganze nennt sich also jetzt große Koalition. Die haben noch nicht einmal 50%, die haben 50% der Mandate, aber auch wirklich kaum mehr. Und das heißt, wie Sie es nennen mögen, ist egal. Hauptsache, die erkennen, dass sie wirklich ganz massiv aufeinander angewiesen sind und besser auf Augenhöhe miteinander reden als Koch und Kellner versuchen.
Wir haben ja gerade schon gehört, AfD, die neuesten Umfragewerte zeigen es ja auch. Im Moment sind CDU und AfD fast gleich auf. Was erwarten Sie, kann passieren bei der nächsten Wahl diesbezüglich?
Also Umfragen machen wir auch, gebe ich zu. Unmittelbar nach einer Wahl, wie würden Sie wählen, wenn morgen Wahl wäre? So ein bisschen eingeschränkt in der Aussagefähigkeit. Aber der Trend, Frustration über die CDU im Lager der CDU, dann kommt dazu mindestens ein teilweiser Wortbruch des künftigen Bundeskanzlers bei der Frage, macht er im großen Stile Schulden? Vor der Wahl, nee, mache ich nicht. Nach der Wahl, doch, machen wir doch. Nicht ganz leicht zu erklären, würde ich mal sagen. Der Trend ist, glaube ich, echt. Das heißt, die AfD hat aus den Schwierigkeiten der Nachwahlphase bei Friedrich Merz persönlich, aber eben auch bei der CDU/CSU erheblich profitiert. Dass sich die Umfragen so bewegen nach einer Wahl, ist ungewöhnlich. Normalerweise stehen die eher still und dann geht es halt irgendwie weiter. Das heißt, da geht jemand mit einer echten Hypothek auf den Kurs, auf die Piste. Und ich glaube, wir werden uns alle miteinander überlegen müssen, woran messen wir jetzt diese neue Koalition. Davon, dass ab morgen Honig und Milch regnet, dann werden sie scheitern und auch die nächste Wahl verlieren. Oder aber es gelingt ihnen, einfach nur Ruhe und Vernunft auszustrahlen. Ich glaube, das würde schon eine Menge machen. Auch im Gegenschnitt zur davorliegenden Koalition, die ja an einem Mangel an Ruhe und an einem Mangel an Vernunft gescheitert ist.
Ja, zumal ja auch Unsicherheit und Ängste groß sind in der Bevölkerung.
Vom Zentrum her, bei aller Aufgeregtheit in der ganzen Welt, glaube ich, haben Sie die halbe Miete drin als Bundeskanzler oder als Bundesregierung, wenn Sie Ruhe ausstrahlen.
Um auch wieder Vertrauen zu gewinnen, dass Sie im Grunde die Sache unter Kontrolle haben. Weil man ja manchmal das Gefühl hat, in der Bevölkerung ist so das Gefühl, irgendwie, die haben es nicht mehr im Griff, da läuft alles aus dem Ruder.
Das Gefühl hat sicherlich zumindest in der zweiten Hälfte der Amtszeit der Ampel die Ampel begleitet. Das ging um die Migrationsfrage, ging aber auch um andere Fragen. Manche Punkte können Sie aber nicht innerhalb von 6 Monaten lösen. Also ich glaube, es wird jetzt ein großes Infrastrukturprogramm, klingt so ein bisschen technisch, also Dächer, Brücken, Straßen kommen, aber dann wird es auch mehr Baustellen geben. Das heißt, die Leute werden sich erst einmal über die Baustellen aufregen. Zu Recht, weil sie im Stau stehen, weil die Bahn nicht kommt. Und dann wird das irgendwann besser. Ob das noch in dieser Legislaturperiode massiv besser wird, das wüsste ich nicht zu prognostizieren. Aber trotzdem muss das jetzt sein.
Wehrpflicht auch ein Thema oder Wehrdienst, ja oder nein, Sondervermögen notwendig oder nicht. Und derzeit wird ja viel über Deutschlands Wehrhaftigkeit gestritten. Und Sie waren 2 Jahre Soldat auf Zeit bei der Bundeswehr. Und damit fragt man sich ja, was passiert eigentlich mit allen, die mal ausgeschieden sind aus dem aktiven Dienst, Reservisten, müssen die auch irgendwann wieder ran? Christian Papesch hat die einzigen fliegenden Reservisten in Schleswig-Holstein besucht.
Noch ein bisschen. Okay, danke, stopp.
Flugvorbereitungen der besonderen Art.
Wir nehmen 200 Liter, das ist lang. So, wie bei jeder Fliegerei ist es also immer so, dass man, bevor man also losgeht, nochmal alles eben halt überprüft, ob alles fest ist, ob keine Flüssigkeits-Kraftstoffaustritte eben halt sind. Das verlängert das Leben.
Und diese Do 28D2 lebt schon eine ganze Weile. Mit Baujahr 1973 ist sie ein fliegender Oldtimer. Ihre ältere Schwester, die Do 27A4, hat sogar noch 13 Jahre mehr auf den Flügeln.
Das Besondere ist bei diesen traditionellen Flugzeugen, dass sie halt manuell noch geflogen werden. Alle Ruder sind direkt angelenkt und man merkt jeden Luftzug am Steuerknüppel.
Heute sollen beide Maschinen gleichzeitig in die Luft. Dafür müssen sie vom Hangar aber erstmal aufs rund 2 Kilometer entfernte Flugfeld.
RK Flugdienst, wie hört ihr uns?
Also ich habe immer nicht verstanden, wer es ist, aber es ist laut und deutlich.
Das ist ja schon mal klasse. Ein Flugzeug darf nicht jeder schleppen, dazu braucht man auch wiederum eine Ausbildung. Da hängt ja viel Geld und viel Verantwortung also am Haken.
Das Know-how der fliegenden Reservisten stammt aus ihrer aktiven Zeit bei der Bundeswehr.
Sicherungseinrichtungen abbauen.
Zeit und Leidenschaft aber kommen von Herzen.
Ohne Herzblut geht das weder im aktiven Dienst noch im Reservistendienst. Das ist im Grunde genommen also eine kleine fliegende Einheit, die manchmal durchaus also 100 Mitarbeiter hat.
Und zwar mit fundierter militärischer Ausbildung, sodass sie im Ernstfall auch aktiven Soldaten zur Seite stehen würden. So sieht das zumindest ihr Vorsitzender.
Man könnte andere Kameraden ausbilden, einweisen, Tätigkeiten, die eben halt altersangemessen sind, eben halt auch ausführen. Aber ich glaube, was ich der wichtigste Schatz eines Reservistens ist, also das Wissen, was man in sich trägt.
Battery Switch und Master Switch.
An diesem Wissen dürfen heute auch Soldaten der Unteroffizierschule der Luftwaffe hier in Appen teilhaben. Für besondere Leistungen gibt es ein Ticket für den fliegenden Oldtimer.
Ich erwarte, dass es spektakulär wird, dass es auf jeden Fall Nervenkitzel wird. Und ja, ich hoffe, ich brauche die Kotztüte nicht.
Die Kräfte, die wir hier aufwenden müssen am Steuerhorn, sind natürlich um weites größer als an einem kleinen Sidestick, zum Beispiel bei einem Airbus. Das heißt, wir haben hier richtig Muskelkraft.
Plus immerhin 2x 380 PS. Und dann heben wir ab. Erst die Do 27A4 und dann auch ihre jüngere Schwester. Vom Flugplatz Uetersen heißt, ein Stück die Elbe entlang und dann quer über das südliche Schleswig-Holstein. Zum Schluss treffen sich die historischen Maschinen dann für ein besonderes Manöver.
So, er dreht ein. Wir können hinterher.
Wing by Wing in 2000 Fuß. Und nach rund einer halben Stunde Freiheit über den Wolken setzt das fliegende Museum dann wieder zur Landung an.
Alle sind heile, alle sind glücklich. Der Pilot ist dann auch glücklich zum Schluss.
Ich bin begeistert und unendlich dankbar für diese Erfahrung. Ich könnte direkt wieder losfliegen.
Aber für heute ist erstmal Zapfenstreich. Für die einzige fliegende Reservistenkameradschaft Deutschlands und ihre geflügelten Oldtimer.
Reservist, ist es jeder eigentlich, der mal bei der Bundeswehr war?
Bin ich überfragt.
Also man ist eine Zeit lang Reservist. Ich habe mich gefragt, ob Sie noch einer sind oder sein könnten.
Eine Zeit lang ist man eingeplanter Reservist. Bei mir war das auch ein paar Jahre. Ich habe, glaube ich, sogar noch eine Wehrübung gemacht, weil ich dachte, sonst holen die mich später irgendwo weg. Und dann ist das so eingeschlafen. Ob man heute Reservist ist, wahrscheinlich nicht, nein.
Was haben Sie denn gemacht zu Ihrer Wehrdienstzeit?
Ich war in einem NATO-Stab und dann hat man vorher ein bisschen Englisch gelernt und Französisch konnte ich ein bisschen und habe so ein bisschen gedolmetscht und saß in der Druckerei des NATO-Stabes, des militärischen Hauptquartiers in Shape bei im Süden von Belgien, ja, in Mons, wo dann die ganzen supergeheimen Sachen gedruckt wurden, auf dem Boden rumflogen. Und wenn sie dann die Druckerei verließen, ja, dann wurden sie einzeln nummeriert und wurde genau geguckt, wohin die gegangen sind. Aber in dem Raum lagen abends immer, ich weiß nicht was, die atomaren Aufmarschpläne von ich weiß nicht wem auf dem Boden rum und mussten dann so eingefegt werden.
Zu Ihrer Zeit gab es ja noch die Wehrpflicht, die gibt es nicht mehr. Ja. Jetzt die neue Koalition denkt aber trotzdem über einen Wehrdienst nach. Wehrdienst versus Wehrpflicht. Was denken Sie darüber?
Ja, die neue Koalition wird jetzt alle jungen Männer wahrscheinlich, vielleicht auch die jungen Frauen in dem gewissen Alter anschreiben und zu gucken, wären sie bereit, zur Bundeswehr zu gehen und oder so einen anderen Dienst zu machen. Und da müssen wir uns nichts vormachen, das ist die Vorstufe zur Wehrpflicht.
Mhm. Also wird kommen.
Würde ich glauben, ja. Mindestens eine Dienstpflicht, die dann bei der Bundeswehr oder eben anderswo abgeleistet
wird. Ja, auch dem entspricht, was Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, immer sagt, wir müssen wehrtüchtig sein, kriegstüchtig. Sie haben ein Buch geschrieben, Falsche Wahrheiten, und da besprechen Sie 12 linke Glaubenssätze, die unser Land in die Irre führen. Und ich habe mich gefragt, was sind das für falsche Wahrheiten und vor allem, warum führen die in die Irre?
Naja, wenn Sie, der Impuls zu dem Buch war, kann es wirklich sein, zum Beispiel, dass die Kinderarmut sich gar nicht verändert hat?
Also, das ist so ein Glaubenssatz.
Das ist so, ja, Kinder sind arm, Kinderarmut sei ein verfestigter Block, hat mal eine Familienministerin vor nicht langer Zeit gesagt und wollte 12 Milliarden Euro haben, um das zu beheben, weil der Sozialstaat einfach nicht funktioniere. Stellt sich heraus, das ist kein verfestigter Block, sondern mehrere hunderttausend Kinder, die meinetwegen 2015 in Hartz IV waren, also arm waren, weil sie in Hartz IV-Familien lebten, sind im Laufe der Jahre da rausgewachsen, beziehungsweise rausgegangen, weil ihre Eltern zum Beispiel Arbeit gefunden haben. Reingekommen sind in zwei Wellen Flüchtlingskinder, die natürlich arm sind, natürlich im Bürgergeld landen, auch, wenn man so will, definitorisch arm sind. Aber der Austausch dieser beiden Gruppen, beinahe gleich groß, zeigt ja nicht das Versagen des Sozialstaates und darum noch mehr Geld da rein, sondern zeigt er, dass er funktioniert. Zum einen führt er die Menschen raus und zum anderen nimmt er wirklich bedürftige Flüchtlinge auf. Und die Politik, die sagt, nein, das ist ein verfestigter Block, wir glauben, dass das alles ganz schlimm ist mit der Armut bei Kindern, beziehungsweise, dass sich da gar nichts tut und wir ganz andere Mittel noch aufwenden müssen, die geht eben in die falsche Richtung auf Basis einer falschen Annahme. Das stimmt einfach nicht.
Wenn die Fakten wirklich sagen, es stimmt nicht, wieso halten sich dann diese Glaubenssätze so hartnäckig?
Weil wir uns das eingeredet haben, glaube ich, ein bisschen. Vielleicht auch einreden haben lassen, weil es bequemer ist, an manche Dinge einfach zu glauben oder sich das erklären zu lassen. Also können wir beide jetzt das Wort Rentner noch hören, ohne das Wort Armut mitzudenken? Nee, wahrscheinlich nicht. Das haben wir irgendwie in Fleisch und Blut übernommen. Und
auch natürlich so ein Glaubenssatz, Rentner sind arm.
Ja, alle Rentner sind arm. So wird Rentenpolitik in Deutschland gemacht, weil sie mit der Gießkanne gemacht wird. Böses Wort. Jetzt in dem neuen Koalitionsvertrag bekommen alle Mütter noch mal obendrauf ein bisschen Rente, 20 Euro pro Kopf und pro Monat. Und das kostet 5 Milliarden. Mhm. Und ergießt sich über eine Gruppe von Menschen, die es wirklich nicht gleichermaßen nötig haben. Und man weiß, wie unterschiedlich ausgestattet Rentner sind. Das weiß man. Aber man erzählt lieber, nein, alle sind arm und schützt damit letztlich auch die Rentenpolitik, wie wir sie machen. Und das basiert auf einer falschen Wahrheit, die wir uns haben erzählen lassen, die wir geglaubt haben, die uns ins Fleisch und Blut übergegangen ist. Und gegen die anzutreten, wirklich schwierig. Da kommen Sie in Teufelsküche, wenn Sie bestreiten, dass alle Rentner arm sind. Dann heißt doch, aber siehst du draußen die Leute, die die Flaschen sammeln? Natürlich gibt es arme Rentner. Mhm. Aber 60% aller Rentner haben noch ganz andere Einkünfte. Mhm. Ein Rentner-Ehepaar, wenn man die Einkünfte zusammennimmt, die eben nicht nur die gesetzliche Rente ist, haben 3.800 Euro Nettoeinkommen pro Monat. Mhm.
Sie nehmen sich mehrere Glaubenssätze vor. 2, 3 haben Sie jetzt gerade schon benannt. Es sind in Ihrem Buch insgesamt 12. Warum sind es die linken Glaubenssätze?
Weil ich glaube, dass sie überwiegend von links kommen. Das heißt nicht, dass sie automatisch alle und nur links sind. Also die Mütterrente, darum habe ich es genannt, ist ein Projekt der CSU. Gut, da steht auch das Wort sozial drin in CSU. Ich glaube, dass es vielfach tatsächlich Glaubenssätze sind, die von links der Mitte gekommen sind. Vielleicht auch mit guter Absicht. Mhm. Und sich so festgesetzt haben, dass die Politik jetzt in Richtung eine ganze Zeit lang links der Mitte gegangen ist. Und das ist vielleicht auch nicht immer nur gut gewesen. Oder führt auch nicht mehr, noch nicht einmal dahin, wo diese Leute wollten, diese politische Gruppierungen oder Mehrheiten wollten, sondern hat zum Teil einfach auch das Gegenteil erreicht. Der Sozialstaat ist immer größer geworden, aber er ist bei weitem nicht immer gerechter geworden.
Wenn Sie sagen, es ist sehr schwer, an diese Glaubenssätze ranzugehen, was zu verändern, was macht oder was wird die neue Regierung machen?
Das wird sich weisen. Klingt doof. Aber Im Koalitionsvertrag steht drin, jede Form staatlichen Handelns, gucken wir nochmal, ob das wirklich nötig ist. Mhm. Wir unterziehen, steht auch wörtlich drin, den Sozialstaat einer echten Prüfung, ob alles, was da ausgegeben wird, wirklich auch das kauft, wofür das Geld fließt. Also soziale Gerechtigkeit oder eben die Bekämpfung, die wirksame Bekämpfung Kinderarmut, deren Existenz ja niemand bestreitet. Mhm. Was ist ein Sozialstaat, wenn eine Leistung für bedürftige Kinder bei diesen Kindern nicht ankommt, sondern nur 20-30% mhm. ungefähr der Bedürftigen von diesem Kinderzuschlag profitieren, weil es so kompliziert ist, ihn zu beantragen. Also wenn die Leute, die das Geld eigentlich kriegen müssten, es nicht schaffen, sich durch 20, 30, 40 Seiten Bürokratie zu fräsen, dann mhm. ist der Sozialstaat ungerecht. Und an ihn ranzugehen, um das zu ändern, gefährdet nicht die Demokratie, wie die Gewerkschaftschefin sagt oder die SPD gesagt hat, sondern das macht den Staat gerechter. Mhm. Und das wird jetzt echt mal Zeit.
Und macht alles auch flüssiger und durchlässiger und vielleicht auch schneller, was ja auch gut wäre. Sie sind gelernter Journalist, haben für verschiedene Zeitungen gearbeitet, immer auch in leitender Funktion. Und Sie sind für Ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Theodor-Wolff-Preis. Und Christoph Hemker hat einen Kollegen besucht, der ebenfalls ausgezeichnet wurde, allerdings für einen ganz anderen Themenschwerpunkt. Sein Berichtsgebiet, die Sahelzone.
Auf der Stirn der Frau treten Schweißperlen hervor. Sie rinnen über das kleine Tattoo zwischen ihren Augenbrauen.
Isio Ehrich aus seiner preisgekrönten Reportage Generäle an die Macht über den Putsch in Niger.
Raus mit den Franzosen, schreit die Frau.
Die Sahelzone, seit 8 Jahren das Spezialgebiet des freien Journalisten. Zu Beginn in Mali.
Ich habe für die Redaktion damals Sicherheits- und Verteidigungspolitik bearbeitet und in dem Rahmen die Bundeswehr in Mali besucht. Und als ich dort war, war ich komplett fasziniert. Von diesem Land, von der Natur, von dem Licht dort. Ich habe geahnt, dass da ganz, ganz reiche, interessante Kulturen schlummern. Und ich habe mich entschieden, damals wiederzukommen. Und aus einem Besuch wurden mehrere Besuche. Und irgendwann war mir klar, wenn ich Mali verstehen will, muss ich die Nachbarschaft auch verstehen.
Einer der Nachbarn, Niger. Erich will vor 2 Jahren über den Uranabbau berichten. Der Putsch kommt dazwischen. Doch dann darf Isio Erich als erster ausländischer Journalist einreisen.
Ich kam dort an. Im Bewusstsein, dass ich in eine ganz instabile Lage hineinkomme. Nach dem Putsch weiß man nicht, was passiert. Ganz wichtig ist dabei, dass man lokale Mitarbeiter hat, auf die man sich verlassen kann, die extrem gut vernetzt sind in dem Land. Und wenn man dann da ist, dann lotet man nach und nach aus, was ist möglich. Welche Region kann ich bereisen? Wie weit kann ich gehen? Wie verhält sich der jeweilige Machthaber im Augenblick zu mir? Und dann guckt man so vorsichtig, was ist möglich recherchemäßig und was nicht.
Wichtig sicherlich die intensive Vorbereitung zu Hause, die Geschichte bereits im Kopf.
Wenn man vor Ort ankommt, erlebe ich es immer wieder, dass die Realität anders ist als das, was ich mir vorher in Berlin am Schreibtisch vorstellen kann. Und dann bereit zu sein, sich diesem Flow hinzugeben und zu sagen, es ist alles ganz anders, als ich gedacht habe. Das ist für mich essentiell, weil da entstehen die Geschichten, die wirklich spannend sind, die wirklich relevant sind.
Am Beispiel des Urans recherchiert Erich, dass ein Viertel der Vorkommen in europäischen Atomkraftwerken landen. Umweltstandards bedenklich, Gewinne erzielen mehrheitlich französische Konzerne.
Stellt eben jetzt fest, dass sie sich zusehends dagegen wehren. Also sie haben sich schon immer dagegen gewehrt, aber mit der Serie der Putsche in der Sahelzone hat dieser Widerstand gegen den quasi neueren Kolonialismus nochmal ein neues Momentum bekommen.
Die einen Mächte gehen, die anderen kommen. Wie hier in Burkina Faso. Erich, in Schleswig-Holstein geboren, der Vater aus Nigeria, reist in 3 Tagen in den Kongo.
Es wird um die Frage gehen, wer sich Zugriff auf Rohstoffe im Kongo sichert und wie. Und wie sich das Ringen der großen Mächte, der USA, China, aber auch Europas, um den Zugang zu kritischen Rohstoffen in der Demokratischen Republik Kongo abzeichnet.
Sein Berichtsgebiet ist riesig und für die meisten Europäer unbekannt. Von Mauretanien im Westen hin zum Sudan im Osten und Kongo in Zentralafrika.
Afrika findet nicht häufig statt in der Berichterstattung in Deutschland. Und wenn es stattfindet, dann meistens, wenn es irgendwelche großen Krisen gibt. Deswegen ist der Blick auf den Kontinent sehr, sehr verengt. Und das gilt auch für die Sahelzone. Und mir ist es immer wichtig, bei meinen Arbeiten sehr, sehr nah an die Menschen heranzukommen und die Welt auch aus deren Perspektive zu zeigen. Und das ist eigentlich ein Leitmotiv meiner Arbeit.
Respekt. Und Glückwunsch auch zu dem Preis, den Sie ja auch mal bekommen haben.
Schon ein bisschen her.
Schon ein bisschen her, aber wissen Sie noch, für was es war?
Aber natürlich. Den Preis vergessen Sie Ihr Leben lang nicht. Ja. Also auch der Kollege wird den Preis wirklich ganz lange im Herzen haben. Für einen so ein Essay-Kommentar über Gerhard Schröder, als er nicht mehr Kanzler war.
Ah, wissen Sie?
Es war für die Welt, auch jetzt kein unbedingt Schröder, SPD, wie soll man sagen, rot-grünes, freundliches Blatt. Also wir haben viel Kritik geübt an der Regierung. Und irgendwie so nach 6 Monaten fehlte er aber einem, weil es so ruhig geworden war. Es war so langweilig geworden, langweilig in Anführung. Ja. Mit Angela Merkel. Vielleicht würde man heute sagen, Mann, das war schön, wie langweilig das damals, also wie ruhig das damals war. Aber 2005 und dann eben danach hatte man so das Gefühl, Wachkoma, sind die alle, wo ist Gerhard Schröder? Ich brauche irgendwie den Spaß, die Action, die Egozentrik dieses Mannes.
Ist natürlich jetzt schon ein bisschen her, genau wie Ihre journalistische Laufbahn ja schon früh begonnen hat, weil Sie sind von Anfang an, hatten Sie den Wunsch, sind auf die Journalistenschule gegangen, ich will Journalist werden. Hatten Sie damals, hoffe ich doch, Träume, Wünsche, Ziele und haben Sie die erreicht?
Ich glaube schon. Manches vielleicht noch nicht, aber eins auf alle Fälle, ich wollte unbedingt einmal nach Brüssel, weil ich, wie gesagt, bei der Bundeswehr in Belgien war, in so einem internationalen Setting, eben in der NATO, hatte ich das Gefühl, Europa, Brüssel, das interessiert mich, weil ich das Gefühl hatte, dass ein ganz großer Schwung, auch wenn man so will, von Macht, Einfluss, Entscheidungen, aus den nationalen Hauptstädten in Richtung Brüssel zieht. Das war eine ganze Zeit lang auch so. Ich glaube, es gibt so einen leichten Rollback im Moment oder seit geraumer Zeit. Aber das war zur Jahrtausendwende auf der Hochzeit der Brüsseler Einfluss, Macht, wenn man so will, der Kommission, die sich dann selber Regierung nannte. Das war super spannend.
In 30 Jahren passiert natürlich auch viel in der Welt über das, was man berichtet. Neu ist die Entwicklung, über die wir gerade schon gesprochen haben, dass Rechtsextreme wirklich so stark werden und werden konnten in Deutschland. Es ist ja immer die Frage, wie geht man als Journalist damit um? Haben Sie da für sich eine Antwort?
Wir sagen, wenn die AfD sagt, es ist 4 Uhr und es ist 4 Uhr, dann werden wir nicht verschweigen, dass die AfD auch sagt, dass es 4 Uhr ist. Und dann würden wir auch jemanden in die Kamera von der AfD sagen lassen, es ist 4 Uhr. Gleichzeitig ist es keine Partei wie alle anderen, weil sie erkennbar einen anderen Staat will, und zwar mit Macht. Da können wir uns alle außerordentlich warm anziehen, hier auf diesem Sofa, wenn die AfD wirklich mal an die Macht käme und durchregieren könnte, wovon sie nachts träumt und manchmal tagsüber jetzt auch schon redet. Und sie ist in Teilen, vielleicht inzwischen auch in weiten Teilen rechtsextrem. Und auch das sollte man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Selbst wenn man sich an das Wort langsam gewöhnt hat, an dieses Wort, was da dahinter steht, das erleben Leute auf dem flachen Land in Ostdeutschland inzwischen jeden Tag. Und das schwappt jetzt langsam aber sicher auch nach Westdeutschland, also in die alte Bundesrepublik. Insofern ist es immer eine Auseinandersetzung mit einer Partei, die etwas ganz anderes, ein ganz anderes Land will, als das, in dem wir Journalismus betreiben. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Und trotzdem sind sie halt da. Und sie sind mit Macht, wenn man so will, jetzt in den Deutschen Bundestag eingezogen. Das ist ein riesiger Block, wenn sie da in dem Saal sitzen. Wenn die klatschen, bebt die Halle. Ist wirklich keine Frage. Das sind fast alles Männer. Und wenn die richtig in die Hände hauen, dann wackelt das Haus. Und damit werden wir auch als Journalisten neu umgehen müssen und auch uns die Frage stellen müssen, hat der Bundestag, der Ihnen ja jetzt über lange Strecken bestimmte Ämter, so offizielle, halboffizielle Ämter, verwehrt hat mit der Mehrheit des Hauses, tut er gut daran, das weiter so zu handhaben? Oder tut er gut daran, darüber nochmal neu nachzudenken, in welche Ämter, in welche Posten, wenn man so will, Ausschussvorsitzende, man diese Partei doch lassen muss?
Jens Spahn hat da ja schon Vorstoß, der jetzt als Wirtschaftsminister gehandelt wird, nachdem Lindemann eben sagt, er bleibt nah bei Friedrich Merz als Generalsekretär. Was halten Sie von dem, was er fordert, dass er sagt, Ausschüsse, Leitung der Ausschüsse muss durchaus auch für die AfD möglich sein?
Also man wird darüber reden müssen. Wie gesagt, ich glaube, dass einfach weiter so wie bisher ist keine Lösung. Und eine richtig andere fällt mir ehrlich gesagt auch nicht ein. Als Vizepräsident des Deutschen Bundestages, davor kann man nur warnen, weil einmal da reingewählt, kriegt man den Mann oder die Frau von der AfD nie wieder rausgewählt. Das heißt, wenn der da anfängt durchzudrehen oder die, könnte man dem kein Ende machen. Das ist bei Ausschüssen anders. Und wir hatten das schon mal 2017. Da sind AfD-Abgeordnete damals in Ausschussvorsitzende Positionen gewählt worden und dann zum Teil auch wieder weggewählt worden, weil sie einfach nicht lesen und nicht schreiben konnten, oder aber sich so daneben benommen haben, dass es eben den Leuten in diesem Ausschuss dann irgendwann gereicht hat.
Mhm. AfD, haben Sie gerade gesagt, im Bundestag sind vor allem Männer. An der Spitze der Partei steht aber eine Frau, Alice Weidel, und mit der hatten Sie im Januar ein Interview geführt. Nicht einfach.
Wie sind Sie darauf gekommen, dass Hitler Kommunist war? Hitler hat sicherlich in seiner Zeit anfangs verstaatlicht, aber noch nicht einmal die deutsche Rüstungsindustrie. Und das jetzt, die Verstaatlichung, das bisschen, was da passiert ist, als Zuschreibung und Beschreibung wichtiger zu finden als den rechtsextremen Rassenwahn, der in den Holocaust führte von Hitler. Meinten Sie das im Ernst oder ist es Ihnen so rausgerutscht?
Nein, also ich sehe das aus der Brille der ökonomischen Dogmengeschichte. Ich bin Ökonomin und für uns ist völlig klar, dass Adolf Hitler ein Linker war. Und ich habe in dem Interview gesagt, dass es der größte Erfolg war, den Adolf Hitler als antisemitischen Sozialisten als rechts zu bezeichnen.
Aber der Rassenwahn ist doch rechtsextrem und darum nicht sind, kommunistisch.
Und darum sind ja auch Stalin und Hitler Brüder im Geiste gewesen.
Nicht leicht, so eine Situation.
Nein, haben wir an der Stelle dann auch irgendwann sehr schnell beendet, weil es dann auch kein Fortkommen gibt. Und dann muss man zum nächsten Thema gehen mit Alice Weidel und was anderes probieren, was anderes erfahren, zu erfahren probieren. Das ist jetzt die, wenn man so will, bei Alice Weidel 5 Etagen tiefer gelegte, intellektuell tiefer gelegte Debatte über die Vergleichbarkeit des stalinistischen Terrors und der Massenmorde mit dem Nazi-Massenmord. Das war mal Historikerstreit, als ich studiert habe, so lange ist das schon her, wurde darüber gestritten, ob man das vergleichen könne, ob man das sogar in Teilen gleichsetzen könne. Riesiger Aufschrei in der Zunft damals, weiß ich noch genau, als Student erinnere ich mich da noch gut dran. Das ist natürlich vollkommener Quatsch und die Absicht ist so sehr erkennbar, dass irgendwie einordnen zu können, gleichsetzen zu können mit irgendetwas, wohin zu schieben, wo es nicht hingehört, damit es eben irgendwie normal wird und eben nicht mehr herausragt aus der deutschen Geschichte, nicht mehr singulär ist in der Menschheitsgeschichte, damit man darüber so weggehen kann. Und es ist eigentlich gar nicht so schlimm, rechtsextrem zu sein, weil Hitler ist jetzt irgendwie auch nicht so schlimm. Da gab es auch andere Schlimme in der Welt und so. Also so ein Quatsch einfach. Mhm. Das hat ein ganz klares politisches, taktisches, strategisches Interesse. Und da muss man wirklich gegenhalten.
Ja, und da muss man sich auch überlegen, wie, was Sie sagten, man gegenhält, also wie man die Strategie wählt, um dort...
Also ich glaube, ich habe am Ende der Passage gesagt, so, hier kommen wir keinen Schritt weiter. Ich sehe das wirklich komplett anders. Und Hitler als Kommunist ist einfach Geschichtsklitterung erster Klasse. Ich weiß nicht, ob ich es in dieser Wörtlichkeit gesagt habe, aber ich glaube, an dem Punkt haben wir Schluss gemacht und uns dann versucht, über was anderes zu unterhalten. Wobei wir festgestellt haben, dass Alice Weidel den Unterschied zwischen Arbeitslosengeld und Bürgergeld nicht kennt. Den kennen aber 40, 50 Millionen Deutsche.
Herr Blume, wenn man so lange schon wie Sie in der Politik, in der politischen Berichterstattung ist, wird man da auch manchmal nachrichtenmüde oder politikmüde?
Ich nicht. Also ich langweile mich nicht. Es wird manchmal irre und unverständlich und vielleicht sogar ein bisschen besorgniserregend. Aber es bleibt halt spannend, denn es geht ja uns, es geht uns alle an. Also so ein Buch ist halt Teil auch einer großen, großen Debatte, die wir in der Gesellschaft führen. Ein kleiner Moment von so einer Debatte vielleicht auch nur. Aber dieses Gespräch geht immer weiter und das ist das Gute. Und darum können wir immer weiter teilnehmen. Und als Journalist tun Sie das in einer außerordentlich privilegierten Position.
Sie haben in dem Buch eine Danksagung und da schreiben Sie, Sie haben ja 3 Kinder, habe ich schon gesagt, dass die mit den politischen Ansichten Ihres Vaters es nicht immer leicht haben. Warum nicht? Und wie diskutieren Sie auch zu Hause über Politik?
Also mit meiner Frau und unseren Kindern diskutieren wir schon. Also seitdem die Kinder, wenn man so will, politisch aufmerksam sind, das sind sie vielleicht ein ganz bisschen früher geworden als in anderen Haushalten. Das hängt jetzt dann mit uns zusammen, den Eltern. Und diskutieren so wie sie, wie jeder in der Republik halt so diskutiert. Es ist zu viel Klimaschutz, es ist zu wenig Klimaschutz. Ist das richtig aufgestellt? Haben wir die richtige Politik, die richtigen Leute? Oder machen die Kompromisse, wo sie keine machen dürfen? Und natürlich sind meine Kinder, glaube ich, ein Stück weiter links verortet, wenn man das so ganz platt abtragen kann, als ich. Und das sorgt für Stimmung.
Das kann mir lebhaft vorstellen. Einer ist ja auch von Ihren Söhnen, glaube ich, in den Journalismus
der
gegangen.
Der ist bei Zeit Online, ja.
Ah, das ist der Papa doch stolz, oder?
Ja, total. Also er ist ja erkennbar, anderer Meinung als ich, aber dann macht das großartig.
Was wünschen Sie sich jetzt, Herr Blume, wenn Sie so auf die Koalition gucken und wenn Sie auf die Bevölkerung gucken, wenn Sie auf Deutschland gucken und alle so ein bisschen das Gefühl haben, fast schon, wie damals Herzog gesagt, das muss ein Ruck jetzt mal durch die Republik gehen. Was wünschen Sie sich?
Zum 38. Mal, ja. Ja, tatsächlich wünsche ich mir sowas. Ich glaube, sowas kann man nicht machen. Ich glaube, haben wir eingangs gesagt, wenn die eine gewisse Ruhe ausstrahlen und ein paar grundsätzliche Fragen noch mal neu stellen mit der neuen Neugier auf Antworten, dann ist schon ganz viel gewonnen. Ich glaube, die Leute sind mit weniger zufrieden, als man denkt. Das heißt nicht, dass sie anspruchslos sind. Sie wollen einen funktionierenden Staat haben, wenn man ihnen das hinstellt, und eine funktionierende Regierung.
Und sie wollen das Gefühl haben, dass sie gut regiert werden. Nicolas Blume, vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Heute Premiere bei Das. Ich hoffe, Sie kommen wieder.
Selbstverständlich.
Sehr schön.
Sehr gern.
Morgen kommt Alexander Klavs, Sänger und Musicalstar. Und ich kann Ihnen sehr dieses Buch empfehlen. Ciao. Bis morgen. Geht weiter mit dem Landesprogramm.